Karl Marx, am 5. Mai 1818 in Trier geboren, gilt als der einflussreichste Philosoph der letzten zwei Jahrhunderte. Seine Schriften gehören zu den meist verlegten und meist zitierten der Weltliteratur. Mit der heutigen Lesung zu seinem 200. Geburtstag wollen wir an sein Leben erinnern, die Entwicklung seines Denkens kurz nachzeichnen und zum Lesen seiner Texte animieren, der Nützlichkeit wegen. Wir beginnen mit einer Abiturientenarbeit des 17-jährigen Marx aus dem Jahre 1835. Sie trägt den Titel »Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufes«.
Die Hauptlenkerin, die uns bei der Standeswahl leiten muss, ist das Wohl der Menschheit, unsere eigene Vollendung. Man wähne nicht, diese beiden Interessen könnten sich feindlich bekämpfen, das eine müsse das andere vernichten, sondern die Natur des Menschen ist so eingerichtet, dass er seine Vervollkommnung nur erreichen kann, wenn er für die Vollendung, für das Wohl seiner Mitwelt wirkt. Wenn er nur für sich schafft, kann er wohl ein berühmter Gelehrter, ein großer Weiser, ein ausgezeichneter Dichter, aber nie ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch sein. Die Geschichte nennt diejenigen als die größten Männer, die, indem sie für das Allgemeine wirkten, sich selbst veredelten. Die Erfahrung preist den als den Glücklichsten, der die meisten glücklich gemacht.
Marx wird in eine jüdische Familie hineingeboren. Beide Großväter waren Rabbiner, der Vater Heinrich Marx aber konvertierte zum Christentum. So erlebte der junge Marx schon früh intensive Diskussionen über Judentum und Christentum, über Religion und Gesellschaft. Im Herbst 1835 geht Marx an die Universität Bonn, zum Leidwesen des Vaters, aber weniger um Rechtswissenschaft zu studieren, sondern lediglich studienhalber. Später beklagt dieser sich über wildes Toben und Rechnungen à la Karl, ohne Zusammenhang, ohne Resultat. Auch die Verlobung des 18-jährigen Karl mit einer Freundin aus Kinderzeiten, der 4 Jahre älteren Jenny von Westfalen, missfällt dem Vater. Er bestimmt deshalb, dass Karl sein Studium in Berlin fortsetzen soll. Karl lässt sich ein Jahr Zeit, bevor er 1837 dem Vater in einem Brief Rechenschaft ablegt über sein Tun in Berlin. Hier einige Auszüge.
Teurer Vater, in Berlin angekommen, brach ich alle bis dahin bestandenen Verbindungen ab, machte mit Unlust seltene Besuche und suchte, in Wissenschaft und Kunst zu versinken. Nach der damaligen Geisteslage musste notwendig lyrische Poesie der erste Wurf, wenigstens der angenehmste, nächstliegende sein. Alles Wirkliche verschwimmt und alles Verschwimmende findet keine Grenze. Angriffe auf die Gegenwart, breit und formlos geschlagenes Gefühl, nichts Naturhaftes, alles aus dem Mond konstruiert. Der völlige Gegensatz von dem, was da ist und dem, was sein soll. Rhetorische Reflexionen statt poetischer Gedanken. Aber vielleicht auch eine gewisse Wärme der Empfindungen und Ringen nach Schwung bezeichnen alle Gedichte der ersten 3 Bände, die Jenny von mir zugesandt erhielt. Nun durfte und sollte die Poesie nur Begleitung sein. Ich musste Jurisprudenz studieren und fühlte vor allem Drang, mit der Philosophie zu ringen. Beides wurde so verbunden, dass sie eine Rechtsphilosophie durch das Gebiet des Rechts durchzuführen suchte. Als zweiter Teil folgte die Betrachtung der Gedankenentwicklung im positiven römischen Rechte. Am Schluss des materiellen Privatrechts sah ich die Falschheit des Ganzen, das im Grundschema an das Kantische grenzt, in der Ausführung gänzlich davon abweicht, und wiederum war es mir klar geworden, ohne Philosophie sei nicht durchzudringen. So schrieb ich ein neues, metaphysisches Grundsystem, an dessen Schluss ich abermals seine und meiner ganzen früheren Bestrebungen Verkehrtheit einzusehen gezwungen wurde. Am Ende des Semesters machte ich wieder Musentänze und Satyrmusik, selbstverfasste idealistische Gedichte und fantastische Dramen. Und dennoch sind diese letzten Gedichte die einzigen, in denen mir plötzlich wie durch einen Zauberschlag, ach, Der Schlag war im Beginn zerschmetternd. Das Reich der wahren Poesie wie ein ferner Feenpalast entgegenblitzte und alle meine Schöpfungen in nichts zerfielen. Ein Vorhang war gefallen, mein Allerheiligstes zerrissen, und es mussten neue Götter eingesetzt werden. Kurz darauf trieb ich nur positive Studien, Studium des Besitzes von Savigny, Feuerbachs und Grollmanns Kriminalrecht und Mühlenbachs Pandektensysteme. Endlich einzelne Titel nach Lauterbach, Zivilprozess und vor allem Kirchenrecht. Dann übersetzte ich Aristoteles Rhetorik teilweise und beschäftigte mich sehr mit Reimarus, dessen Buch von den Kunsttrieben der Tiere ich mit Wollust durchdacht. Dabei hatte ich die Gewohnheit, mir eigen gemacht, aus allen Büchern, die ich las, Exzerpte zu machen. So aus Lessings Laakoon, Solgers Erwin, Winkelmanns Kunstgeschichte, Ludens Deutscher Geschichte und so nebenbei Reflexionen niederzukritzeln. Zugleich übersetzte ich Tacitus Germania, Ovids Libri Tristium und fing Englisch und Italienisch an, las Kleins Kriminalgeschichte und seine Annalen und alles Neueste der Literatur. Aus Verdruss über Jennys Krankheit und meine vergeblichen, untergegangenen Geistesarbeiten, aus zehrendem Ärger, eine mir verhasste Ansicht zu meinem Idol machen zu müssen, die Hegelsche Weltsicht, der ich zu entrinnen gedachte, wurde ich krank, wie ich schon früher dir, teurer Vater, geschrieben. Wiederhergestellt verbande ich alle Gedichte und Anlagen zu Novellen. Eine wahre Ironiewut befiel mich, wie es wohl leicht nach so viel Negiertem geschehen konnte. In der Hoffnung, dass nach und nach die Wolken sich verziehen, die um unsere Familie sich lagern, in der Hoffnung, dass auch du, teurer, ewig geliebter Vater, die vielfach unhergeworfene Gestaltung meines Gemüts erwägend verzeihst, wo oft das Herz geirrt zu haben scheint, während der kämpfende Geist es übertäubte, dass du bald wieder ganz völlig hergestellt werdest, so dass ich selbst dich an mein Herz pressen und mich ganz aussprechen kann. Dein dich ewig liebender Sohn Karl.
Als Marx bereits 8 Semester hinter sich hat, wird er im Herbst 1839 von Bruno Bauer, einem Junghegelianer, energisch aufgefordert, doch endlich das lumpige Examen zu machen. Schon damals zeichnete sich ab, dass Marx zwar schwierige Probleme schnell aufgriff, aber sein Bemühen, alles bis auf den tiefsten Grund zu erfassen und seine unerbittliche Selbstkritik ihn hinderte, gleich schnell mit ihnen abzuschließen. In der Vorrede zu seiner Dissertation schreibt er:
Die Form dieser Abhandlung würde einesteils streng wissenschaftlicher, andererseits in manchen Ausführungen minder pedantisch gehalten sein, wäre nicht ihre primitive Bestimmung die einer Doktordissertation gewesen. Sie dennoch in dieser Gestalt dem Druck zu übergeben, bin ich durch äußere Gründe bestimmt. Die Philosophie, solange noch ein Blutstropfen in ihrem weltbezwingenden, absolut freien Herzen pulsiert, wird stets den Gegnern mit Epikur zurufen: Gottlos aber ist nicht der, welcher die Götter der Menge leugnet, sondern der, welcher die Vorstellung der Menge den Göttern andichtet. Die Philosophie verheimlicht es nicht. Das Bekenntnis des Prometheus mit einem Wort »Ich hasse alle Götter« ist ihr eigenes Bekenntnis, ihr eigener Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Götter, die das menschliche Selbstbewusstsein nicht als die oberste Gottheit anerkennen. Es soll keiner neben ihm sein. Den tristen Märzhasen aber, die über die anscheinend verschlechterte bürgerliche Stellung der Philosophie frohlocken, entgegnet sie wieder, was Prometheus dem götterbedienten Hermes: Mit deinem Frondienst möchte ich dies mein Jammerlos nimmer vertauschen. Hör es deutlich, nimmermehr. Ja, schöner ist es, da dem Fels fronhaft zu sein, denn Vater Zeus zu dienen als ein treuer Bote. Prometheus, ist der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender.
1842 wird Marx leitender Redakteur der Rheinischen Zeitung in Köln. Sein erster Artikel geht über die Pressefreiheit und es findet sich darin der berühmte Satz:
Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.
Bereits sein zweiter Artikel wird von der Zensur gestrichen. Er hatte darin nachgewiesen, wie sich Staat und Kirche gegenseitig ihre Macht sichern. In seiner dritten Abhandlung setzt er sich mit dem Holzdiebstahlsgesetz auseinander.
Um grünes Holz sich anzueignen, muss man es gewaltsam von seinem organischen Zusammenhang trennen. Auch wer gefälltes Holz entwendet, entwendet Eigentum. Beim Raffholz dagegen wird nichts vom Eigentum getrennt. Nur das bereits vom Eigentum Getrennte wird vom Eigentum genommen. Sammeln von Raffholz und Holzdiebstahl sind also wesentlich verschiedene Sachen. Und diesem wesentlichen Unterschiede zum Trotz nennt ihr beides Diebstahl und bestraft beides als Diebstahl. Es gibt zwei Arten von Verderbtheit, sagt Montesquieu. Die eine, wenn das Volk die Gesetze nicht befolgt, die andere, wenn es durch die Gesetze verdorben wird. Ihr habt den Unterschied zwischen Diebstahl und Sammeln verwischt. Aber ihr irrt, wenn ihr glaubt, es sei nur in eurem Interesse verwischt. Das Volk spürt die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen. Und weil es kein Verbrechen sieht, wo es bestraft wird, solltet ihr es fürchten, denn es wird sich rächen.
Die Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz machen ihm klar, dass er sich tiefer mit den englischen Ökonomen und den französischen Sozialisten befassen muss. Dies tut er in Paris, wohin er mit seiner frisch angetrauten Jenny zieht, nachdem die Rheinische Zeitung verboten und er ausgewiesen wird. Bei Ruge entschuldigt er sich über nicht gelieferte Artikel infolge der Verbannung und der ökonomischen Not und beklagt sich über seine Familie.
Die übrige Zeit war zerstückelt und verstimmt durch die allerwidrigste Familienkontroverse. Meine Familie legte mir Schwierigkeiten in den Weg, die mich trotz ihres Wohlstandes momentan in drückendsten Verhältnissen aussetzten.
Die Trauung von Karl Marx mit Jenny von Westphalen wird von beiden Familien nicht sehr wohlwollend begleitet, wie Marx in einem Brief an Ruge preisgibt.
Ich bin schon über 7 Jahre verlobt und meine Braut hat die härtesten, ihre Gesundheit fast untergrabenden Kämpfe für mich gekämpft. Teils mit ihren pietistisch-aristokratischen Verwandten, denen der Herr im Himmel und der Herr in Berlin gleiche Kultusobjekte sind, teils mit meiner eigenen Familie, in der einige Pfaffen und andere Feinde von mir sich eingenistet haben. Ich und meine Braut haben daher mehr unnötige und angreifende Konflikte jahrelang durchgekämpft als manche andere, die dreimal älter sind und beständig von ihrer Lebenserfahrung sprechen.
Im Pariser Exil gibt Marx mit Ruge die deutsch-französischen Jahrbücher heraus. Marx wichtigster Beitrag darin ist die Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.
Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt. Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Das Fundament der irreligiösen Kritik ist, der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert. Und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiedenen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.
Der Ursprung der Kategorie Entfremdung geht auf die bürgerliche Aufklärung des 18. Jahrhunderts zurück und spielte in der Philosophie Hegels und Feuerbachs eine wesentliche Rolle. Marx beschäftigt sich in den Pariser Manuskripten oder auch ökonomisch-philosophischen Manuskripten mit dem Begriff der entfremdeten Arbeit.
Der Arbeiter wird umso ärmer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine Produktion an Macht und Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine umso wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Waren, sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine Ware. Und zwar in dem Verhältnis, in welchem sie überhaupt Waren produziert. Dies Faktum drückt weiter nichts aus als: der Gegenstand, den die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein fremdes Wesen, als eine von den Produzenten unabhängige Macht gegenüber. Das Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die sich in einem Gegenstand fixiert, sachlich gemacht hat. Es ist die Vergegenständlichung der Arbeit. Die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Diese Verwirklichung der Arbeit erscheint in dem nationalökonomischen Zustand als Entwirklichung des Arbeiters. Die Vergegenständlichung als Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, die Aneignung als Entfremdung, als Entäußerung. In der Bestimmung, dass der Arbeiter zum Produkt seiner Arbeit als einem fremden Gegenstand sich verhält, liegen alle diese Konsequenzen. Denn es ist nach dieser Voraussetzung klar, je mehr der Arbeiter sich ausarbeitet, umso mächtiger wird die fremde gegenständliche Welt, die er sich gegenüber schafft. Umso ärmer wird er selbst, seine innere Welt, umso weniger gehört ihm zu eigen. Es ist ebenso in der Religion. Je mehr der Mensch in Gott setzt, je weniger behält er in sich selbst. Der Arbeiter legt sein Leben in den Gegenstand, aber nun gehört es nicht mehr ihm, sondern dem Gegenstand. Je größer also diese Tätigkeit, umso gegenstandsloser ist der Arbeiter. Was das Produkt seiner Arbeit ist, ist er nicht. Je größer also dieses Produkt, je weniger ist er selbst. Die Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung, nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern dass sie außer ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbstständige Macht ihm gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und fremd gegenübertritt. Die Arbeit produziert Wunderwerke für die Reichen, aber sie produziert Entblößung für die Arbeiter. Sie produziert Paläste, aber Höhlen für die Arbeiter. Sie produziert Schönheit, aber Verkrüppelung für den Arbeiter. Sie ersetzt die Arbeit durch Maschinen, aber sie wirft einen Teil der Arbeiter zu einer barbarischen Arbeit zurück und macht den anderen Teil zur Maschine. Sie produziert Geist, aber sie produziert Blödsinn, Kretinismus für den Arbeiter.
Sein Pariser Exil währt nur wenig über ein Jahr, dann wird Marx auch aus Paris ausgewiesen wegen Mitarbeit am Vorwärts, der auf Druck Preußens verboten wird. Er siedelt im Januar 1845 nach Brüssel über. Im gleichen Jahr erscheinen seine Thesen über Feuerbach. Feuerbachs berühmteste Schrift, Das Wesen des Christentums, hatte laut Engels einen entscheidenden Einfluss auf Marx und dessen Entwicklung zum historischen Materialismus.
Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und dass das abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft. Der Standpunkt des neuen, die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
Im Brüsseler Exil wird er von Anfang an belästigt. Die preußische Regierung drängt das belgische Ministerium auf Ausweisung. Marx stimmt daraufhin am 1. Dezember 1845 seine Entlassung aus dem preußischen Staatsverband zu. Da er weder jetzt noch später das Bürgerrecht eines anderen Staates annimmt, bleibt er ein vaterlandsloser Geselle bis zu seinem Tod. Europa ist in Bewegung, Arbeiterbildungsvereine entstehen allerorten. Marx und Engels werden aufgefordert, beim Bund der Gerechten, später Bund der Kommunisten, mitzuarbeiten. Auf dem zweiten Kongress des Bundes mit Vertretern aus Frankreich, den Niederlanden, den Staaten des Deutschen Bundes, aus Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den USA erhalten sie im November 1847 den Auftrag, die kommunistischen Grundsätze in einem Glaubensbekenntnis zusammenzufassen. Engels stört sich an der Katechismusform und schlägt vor, wir titulieren das Ding Kommunistisches Manifest.
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Unsere Epoche Die Epoche der Bourgeoisie zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seine natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose bare Zahlung. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt, Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde.
Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleich dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre, die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt. Eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben. Die Industrie, der Handel scheinen vernichtet. Und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse. Im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden. Sie werden von ihnen gehemmt. Und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften, andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.
Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr jetzt den Tod bringen. Sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden. Die modernen Arbeiter, die Proletarier. In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, das heißt das Kapital, entwickelt, in demselben Maße entwickelt sich das Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden. Und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweise verkaufen müssen, sind eine Ware, wie jeder andere Handelsartikel und daher gleichmäßig allen Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwankungen des Marktes ausgesetzt. Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Existenz. Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter einer Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeitszweiges an einem Ort gegen den einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Diese Organisation des Proletariers zur Klasse und damit zur politischen Partei wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder. Stärker, fester, mächtiger. Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl. Im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schicht der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, ohne über das ganze Überbau der Schichten, die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird. Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden.
Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, das heißt der als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Sind im Laufe der Entwicklung der Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen überhaupt und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Die Kommunisten arbeiten endlich überall an der Verbindung und der Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.
Als die politischen Erschütterungen von 1848 Brüssel erreichen, wird Marx verhaftet und auch aus Brüssel ausgewiesen. Er geht zunächst zurück nach Paris, wird dort aber nach dem Sieg der Konterrevolution vom Polizeipräfekten schikaniert und hat zudem keinerlei Einkommen. Er nimmt deshalb ein Angebot aus London an, dort ein deutsches Journal zu redigieren und zieht mit seiner Familie nach London. Aber die Entlohnung für seine Arbeit bleibt aus und die Not steigt höher und höher. Im August 1851 schreibt er an Josef Weidemeyer:
Du kannst dir denken, dass meine Lage sehr trüb ist. Meine Frau geht unter, wenn es lange so fortdauert. Die beständigen Sorgen, der allerkleinlichste bürgerliche Kampf reibt sie auf. Und dazu noch die Infamien meiner Gegner, die noch nie auch nur versucht haben, mich sachlich anzugreifen und sich für ihre Ohnmacht dadurch zu rächen suchen, dass sie mich bürgerlich verdächtigen und die unsagbarsten Infamien über mich verbreiten. Natürlich, ich würde lachen über den ganzen Dreck. Ich lasse mich dadurch auch keinen Augenblick in meinen Arbeiten stören, aber du begreifst, dass meine Frau, die leidend ist und in der unerfreulichsten bürgerlichen Klemme vom Morgen bis Abend sitzt und deren Nervensystem angegriffen ist, nicht dadurch erfrischt wird, wenn jeden Tag dumme Zwischenträger ihr die Ausdunstungen der demokratischen Pestkloake zuführen. Die Taktlosigkeit einzelner Leute ist darin oft kolossal.
In Zeiten bitterster Not schreibt er einen Aufsatz über den bonapartistischen Staatsstreich vom 2. Dezember 1851, der damals das große Ereignis der europäischen Politik war und unzählige Schriften hervorrief. Die Broschüre erscheint 1852 unter dem Titel »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte«.
Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Proletarische Revolutionen wie die des 19. Jahrhunderts kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von Neuem anzufangen, verhöhnen grausam gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von Neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, hic Rhodus, hic Salta. Hier ist die Rose, hier tanze. Der koalisierten Bourgeoisie gegenüber, gemeint sind das große Grundeigentum und das Kapital, hatte sich eine Koalition zwischen Kleinbürgern und Arbeitern gebildet, die sogenannte Sozialdemokratische Partei. Die Kleinbürger sahen sich nach den Junitagen 1848 schlecht belohnt, ihre materiellen Interessen gefährdet und die demokratischen Garantien, die ihnen die Geltendmachung dieser Interessen sichern sollten, von der Konterrevolution in Frage gestellt. Sie näherten sich daher den Arbeitern. Ihre parlamentarische Repräsentation andererseits, die Montagne, während der Diktatur der Bourgeois-Republikaner beiseite geschoben, hatte in der letzten Lebenshälfte der Konstituante durch den Kampf mit Bonaparte und den royalistischen Ministern ihre verlorene Popularität wiedererobert. Sie hatte mit den sozialistischen Führern eine Allianz geschlossen. Februar 1849 wurden Versöhnungsbankette gefeiert. Ein gemeinschaftliches Programm wurde entworfen, gemeinschaftliche Wahlkomitees wurden gestiftet und gemeinschaftliche Kandidaten aufgestellt. Den sozialen Forderungen des Proletariats ward die revolutionäre Pointe abgebrochen und eine demokratische Wendung gegeben. Den demokratischen Ansprüchen des Kleinbürgertums, die bloß politische Form abgestreift und ihre sozialistische Pointe herausgekehrt. So entstand die Sozialdemokratie. Die neue Montagne, das Ergebnis dieser Kombination, enthielt einige Figuranten aus der Arbeiterklasse und einige sozialistische Sektierer abgerechnet, dieselben Elemente wie die alte Montagne, nur numerisch stärker. Aber im Laufe der Entwicklung hatte sie sich verändert mit der Klasse, die sie vertrat. Der eigentümliche Charakter der Sozialdemokratie fasste sich dahin zusammen, dass demokratisch-republikanische Institutionen als Mittel verlangt werden, nicht um zwei extreme Kapital- und Lohnarbeit beide aufzuheben, sondern um ihren Gegensatz abzuschwächen und in Harmonie zu verwandeln. Wie verschiedene Maßregeln zur Erreichung dieses Zweckes vorgeschlagen werden mögen, wie sehr er mit mehr oder minder revolutionären Vorstellungen sich verbrämen mag, der Inhalt bleibt derselbe. Dieser Inhalt ist die Umänderung der Gesellschaft auf demokratischem Wege, aber eine Umänderung innerhalb der Grenzen des Kleinbürgertums. Man muss sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als wenn das Kleinbürgertum prinzipiell ein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, dass die besonderen Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedingungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden kann. Man muss sich ebenso wenig vorstellen, dass die demokratischen Repräsentanten nun alle Shopkeepers sind oder für dieselben schwärmen. Sie können ihrer Bildung und ihrer individuellen Lage nach himmelweit von ihnen getrennt sein. Was sie zu Vertretern des Kleinbürgers macht, ist, dass sie im Kopfe nicht über die Schranken hinauskommen, worüber jener nicht im Leben hinauskommt, dass sie daher zu denselben Aufgaben und Lösungen theoretisch getrieben werden, wohin jenen das materielle Interesse und die gesellschaftliche Lage praktisch treiben. Dies ist überhaupt das Verhältnis der politischen und literarischen Vertreter einer Klasse zu der Klasse, die sie vertreten.
Um die allergrößte Not seiner Familie zu lindern, stimmt er einer regelmäßigen Mitarbeit bei der New York Daily Tribune zu, der am weitesten verbreiteten Zeitung in Nordamerika. Journalistische Arbeit ist aber nicht das, was ihm tatsächlich entspricht. Schließlich ermöglicht ihm Engels wieder wissenschaftliches Arbeiten durch regelmäßige Schecks, die er Marx zukommen lässt. Tag für Tag sitzt Marx nun in der Bibliothek des Britischen Museums und schreibt an seiner Kritik der politischen Ökonomie. Anfangs glaubt er, in wenigen Wochen damit fertig zu sein. Er schreibt an Engels:
Ich bin so weit, dass ich in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin. Und danach werde ich zu Hause die Ökonomie ausarbeiten und im Museum mich in eine andere Wissenschaft werfen. Das beginnt mich zu langweilen. Im Grund hat diese Wissenschaft seit Adam Smith und David Ricardo keine Fortschritte mehr gemacht.
Je mehr er sich aber in die Ökonomie einarbeitet, desto länger dauert es. Letztlich wird ihn diese Wissenschaft bis zu seinem Tod nicht mehr loslassen. 1859 veröffentlicht er zur Kritik der politischen Ökonomie. Aus dem Vorwort:
Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsam oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in der ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist. Und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoße der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind.
Kommen wir nun zum Kapital. Wir haben uns entschlossen, die drei Bände an dieser Stelle nicht komplett vorzulesen, sondern uns auf zwei kurze Passagen aus dem ersten und dem dritten Band zu beschränken. Karl Marx, das Kapital, erster Band. Der Produktionsprozess des Kapitals.
Die Arbeitskraft ist eine Ware in unserer heutigen kapitalistischen Gesellschaft. Eine Ware wie jede andere, aber doch eine ganz besondere Ware mit der besonderen Eigenschaft, wertschaffende Kraft, Quelle von Wert zu sein, und zwar bei geeigneter Behandlung, Quelle von mehr Wert, als sie selbst besitzt. Sehen wir näher zu. Der Tageswert der Arbeitskraft beträgt zum Beispiel 3 Schilling, weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegenständlich ist. Das heißt, weil die täglich zur Produktion dieser Arbeitskraft nötigen Lebensmittel einen halben Arbeitstag kosten. Aber die vergangene Arbeit, die in der Arbeitskraft steckt, und die lebendige Arbeit, die sie leisten kann, sind 2 ganz verschiedene Größen. Die erstere bestimmt ihren Tauschwert, die andere bildet ihren Gebrauchswert. Dass ein halber Arbeitstag nötig, um ihn während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den Arbeiter keineswegs, einen ganzen Tag zu arbeiten. der Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozess sind also zwei verschiedene Größen. Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft kaufte. Ihre nützliche Eigenschaft, Garn oder Stiefel zu machen, war nur eine Conditio sine qua non, weil Arbeit in nützlicher Form verausgabt werden muss, um Wert zu bilden. Was aber entschied, war der spezifische Gebrauchswert dieser Ware, Quelle von Wert zu sein und von mehr Wert, als sie selbst hat. Dies ist der spezifische Dienst, den der Kapitalist von ihr erwartet. Und er verfährt dabei den ewigen Gesetzen des Warenaustausches gemäß. In der Tat, der Verkäufer der Arbeitskraft, wie der Verkäufer jeder anderen Ware, realisiert ihren Tauschwert und veräußert ihren Gebrauchswert. Er kann den einen nicht erhalten, ohne den anderen wegzugeben. Der Gebrauchswert der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, gehört ebenso wenig ihrem Verkäufer wie der Gebrauchswert des verkauften Öls dem Ölhändler. Der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt. Ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken kann, arbeiten kann, dass daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tages schafft, doppelt so groß ist als ihr eigener Tageswert, ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer.
Das Kapital, zweiter Band, behandelt den Zirkulationsprozess des Kapitals. Das Kapital, dritter Band, der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion.
Indem der Bankier auf die Wechsel, die der Billbroker bereits einmal diskontiert hat, diesem Billbroker Vorschüsse macht, rediskontiert er tatsächlich noch einmal. Aber in Wirklichkeit sind sehr viele dieser Wechsel bereits vom Billbroker rediskontiert worden. Und mit demselben Geld, womit der Bankier die Wechsel des Billbrokers rediskontiert, rediskontiert dieser neue Wechsel. Ausgedehnte, fiktive Kredite sind geschaffen worden durch Akkommodationswechsel und Blankokredite, was sehr erleichtert wurde durch das Verfahren der provinziellen Aktienbanken, die solche Wechsel diskontieren und sie dann bei Billbrokers im Londoner Markt rediskontieren ließen, und zwar allein auf den Kredit der Bank hin, ohne Rücksicht auf die sonstige Qualität der Wechsel. Es ist dies die schöne Verschlingung der Kredite. Der ländliche Depositor bildet sich ein, nur bei seinem Bankier zu deponieren, und bildet sich ferner ein, dass, wenn der Bankier ausleiht, dies an diesem bekannte Privatpersonen geschieht und hat nicht die entfernteste Ahnung, dass dieser Bankier sein Depositum zur Verfügung eines Londoner Billbrokers stellt, über dessen Operationen sie beide nicht die geringste Kontrolle haben.
Konnte Marx bereits die Ursachen der Finanzkrise von 2008 voraussehen? Große Sympathien hat Marx für die Pariser Kommune, die er leidenschaftlich verteidigt.
Am Morgen des 18. März 1871 wurde in Paris der Donnerruf gehört. Vive la Commune! Es lebe die Kommune! Es ist die Kommune, diese Sphinx, die den Bourgeoisieverstand auf so harte Proben setzt? Die Proletarier von Paris, sagte das Zentralkomitee in seinem Manifest vom 18. März, inmitten der Niederlagen und des Verrats der herrschenden Klassen haben begriffen, dass die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müssen, dadurch, dass sie die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen. Sie haben begriffen, dass es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zu Herren ihrer eigenen Geschicke zu machen und die Regierungsgewalt zu ergreifen. Das erste Dekret der Kommune war daher die Unterdrückung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk. Die Kommune bildete sich aus durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein. Vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Nicht nur die städtische Verwaltung, sondern auch die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte Initiative wurde in die Hände der Kommune gelegt.
Da stehen der Herr und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung, einmal beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, das geistliche Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen. Sie dekretierte die Auflösung und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften waren. Die Pfaffen wurden in die Stille des Privatlebens zurückgesandt, um dort nach dem Bilde ihrer Vorgänger, der Apostel, sich von dem Almosen der Gläubigen zu nähren. Sämtliche Unterrichtsanstalten wurden dem Volk unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von aller Einmischung des Staats und der Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die Schulbildung für jedermann zugänglich gemacht, sondern auch die Wissenschaft selbst von den ihr durch den Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt auferlegten Fesseln befreit. Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinanderfolgenden Regierungen zu verdecken, deren jeder sie der Reihe nach den Eid der Treue geschworen und gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener sollten sie fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein. Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert werden durch die Kommunalverfassung. Der selbstopfernde Heldenmut, womit das Pariser Volk, Männer, Weiber und Kinder 8 Tage lang nach dem Einrücken der Versailler fortkämpften, strahlt ebenso sehr zurück die Größe ihrer Sache, wie die höllischen Taten der Soldateska zurückstrahlen, den eingeborenen Geist jener Zivilisation, deren gemietete Vorkämpfer und Rächer sie sind. Eine ruhmvolle Zivilisation in der Tat, deren Lebensfrage darin besteht, wie die Haufen von Leichen loswerden, die sie mordete, nachdem der Kampf vorüber war.
Zeit seines Lebens hat sich Marx immer für die Vereinigung der Arbeiter eingesetzt und hat sich an den kommunistischen Assoziationen beteiligt. Brachen sie auseinander, war er bei den Neugründungen wieder dabei. In einem Interview aus dem Jahre 1871 nimmt er zur kommunistischen Internationalen Stellung.
Die Welt scheint im Dunkel zu sein über die Internationale. Sie hasst sie sehr, ohne erklären zu können, was es eigentlich ist, das sie hasst. Bitte lüften Sie das Geheimnis.
Verehrte Dame, es gibt gar kein Geheimnis zu lüften. Es sei denn das Geheimnis der menschlichen Dummheit bei jenen, die beharrlich die Tatsache ignorieren, dass unsere Assoziation in der Öffentlichkeit wirkt und dass ausführliche Berichte über ihre Tätigkeit veröffentlicht werden für alle, die sie lesen wollen. Sie können unsere Statuten für einen Penny kaufen und wenn Sie einen Schilling ausgeben, so können Sie Broschüren kaufen, aus denen Sie fast alles über uns erfahren können, was wir selbst wissen.
Und welchen Zweck verfolgt diese Vereinigung?
Die ökonomische Emanzipation der Arbeiterklasse durch die Eroberung der politischen Macht. Die Anwendung dieser politischen Macht für die Verwirklichung sozialer Ziele. Die Assoziation diktiert keine bestimmte Form der politischen Bewegung. Sie verlangt nur, dass diese Bewegung auf ein und denselben Endzweck ausgerichtet ist. Die Internationale drückt jeder Bewegung ihre Sympathien aus und gewährt ihr im Rahmen ihrer eigenen Gesetze Hilfe.
1875 kommt es in Gotha zur Vereinigung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der 1863 unter Ferdinand Lassalle gegründet wurde, sowie der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die sich 1869 unter August Bebel und Wilhelm Liebknecht konstituierte und sich auf Marx berief. Das Gotha-Programm wird von Marx in einigen Punkten kritisiert, sein Text aber erst posthum veröffentlicht. Einige seiner Kritikpunkte nennt er aber 1878 in einem Interview.
Bei der knappen Darstellung der Ziele des Sozialismus haben Sie den Artikel Errichtung von sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volkes weggelassen. Warum?
Zur Zeit der Gotha-Versammlung 1875 gab es eine Spaltung in der Sozialdemokratie. Den einen Flügel bildeten die Anhänger Lassalles, den anderen jene, welche im Allgemeinen das Programm der Internationale anerkannt hatten und die Eisenacher Partei genannt wurden. Der angeführte 12. Artikel wurde nicht in das eigentliche Programm aufgenommen, sondern als Konzession gegenüber den Lassallianern in der allgemeinen Einleitung untergebracht. Nachher wurde nie wieder davon gesprochen.
Aber die Sozialisten betrachten doch ganz allgemein die Überführung der Arbeitsmittel in gesellschaftliches Gemeineigentum als das große Ziel der Bewegung?
Gewiss, wir sagen, dass dies das Ergebnis der Bewegung sein wird. Doch wird das eine Frage der Zeit, der Erziehung und der Ausbildung höherer Gesellschaftsformen sein.
Und das ist die Arbeiterherrschaft?
Das ist die Freimachung der Arbeit.
Und was hat der Sozialismus bis jetzt erreicht?
Die Sozialisten haben bewiesen, dass der allgemeine Kampf zwischen Kapital und Arbeit überall stattfindet. Kurz, sie haben seinen kosmopolitischen Charakter bewiesen. Sie haben daher versucht, eine Verständigung zwischen den Arbeitern der verschiedenen Länder zustande zu bringen. Die Sozialisten erfinden keine Bewegung, aber sie erklären den Arbeitern ihren Charakter und ihre Ziele.
Das heißt, der Umsturz der herrschenden Gesellschaftsordnung?
In diesem System sind das Kapital und das Land im Besitze der Unternehmer. Während die Arbeiter nur ihre bloße Arbeitskraft haben, die sie wie eine Ware verkaufen müssen. Wir behaupten, dieses System ist lediglich eine historische Phase. Es wird verschwinden und einer höheren Gesellschaftsordnung Platz machen.
Proletarier.
Was? Proletarier?
Proletarier.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Danke für eure Aufmerksamkeit.